Heute in City Uplink die Intel Core X Frühgeburt, ganz viel Microsoft Surface Hardware und Docker.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink mit Heft 15. Das ist das Drohnenheft, über das wir ja in der letzten Sendung eine monothematische Ausgabe gemacht haben und nur über Drohnen geredet haben. Diesmal sind wir wieder total oldschool mit drei Themen und haben auch nicht so modernes Zeug, sondern wir haben ganz klassische CT-Themen. Das war ganz interessant, dass dieses Drohnenthema tatsächlich sehr, sagen wir mal, für sehr viel Zuschauer- und Zuhörer-Feedback gesorgt hat. Die einen fanden es total interessant, die anderen haben gesagt, interessiert mich überhaupt nicht, das ist überhaupt kein CT-Thema. Aber für uns ist es halt auch schwierig, das abzuschätzen, was jetzt, wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit in den alten Themen hängen bleiben, sondern wir wollen ja auch mal gucken, was so Neues passiert. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Drohnengeschichte eher positiv angekommen ist. Allerdings haben wir tatsächlich ein paar Fehler gemacht, die ich hier gerne einmal nochmal richtigstellen will. Also es ist nur Kleinigkeiten, aber wir sind ja perfektionistisch. Die Unique Breeze, die hat entgegen unserer Angaben, hat die einen digitalen Bildstabilisator. Irgendwie haben wir letztes Mal gesagt, dass sie das nicht hat. Hat sie. Und bei der Laufzeit hat Hannes sich wohl irgendwie ein bisschen undeutlich ausgedrückt. Er meinte, er hätte das so verschluckt, dass es nach 10 Minuten klang. Aber unserer Messung nach, das steht auch so im Heft, fliegt sie 17 Minuten. Also das wollen wir mal kurz richtigstellen. Genau. Und jetzt können wir erstmal loslegen mit der neuen Sendung. Jetzt geht es hier wieder mit den Oldschool-Themen los. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer ihr seid?
Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort.
Musik auch Hardware-Ressort.
Ben Schumacher, System und Sicherheit.
Das habt ihr alle sehr deutlich ausgesprochen.
So sind wir.
Not.
Ich kann noch mehr nuscheln.
Also Christian, Florian und Merlin. Aber wir fangen mal an mit Christian. Du hast nämlich dich mit dem Core X beschäftigt.
Genau.
Dem neuen Prozessor von Intel.
Die sind mehrere.
Die neuen.
Das ist eine ganze Serie. Genau, habe ich auch mal mitgebracht. Können wir auch mal vielleicht die Detailkamera kurz mal reinschalten, dass man sieht, wie sowas aussieht.
Die waren ja auch mal, die waren mal quadratischer, ne? Oder? Die sind jetzt
ja, na, das sind ja die großen, ne? Also diesen sieht man auch ein paar Anschlüsse, ne? 2066, so heißt übrigens auch die Plattform, ne? Mhm. LGA 2066. Das sind die High-End-Prozessoren und die sind immer ein bisschen größer als, sage ich mal, die normalen und auch ein bisschen schwerer. Ja, das können wir jetzt schlecht zeigen, aber
ja, die sind sehr
Keto kann das wahrscheinlich
kann ich,
bestätigen.
Das kann ich bestätigen, ja. Genau. Ja, und was ist das Besondere an dem Intel Core X?
Besonders, ja, es gibt ein paar Neuerungen. Interessant ist auch so, was drumherum passiert ist.
Aber ist nicht das Besondere erstmal, dass der eine bestimmte Anzahl von Kernen, dass er mehr Kerne hat als...
Also, ja, das hängt ja auch damit zusammen, also fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, dass diese Prozessoren kommen werden, ist ja nichts Neues. Das wurde schon von Intel seit fast einem Jahr, sage ich mal, angekündigt. Das sind die sogenannten Skylake X-Prozessoren, die aus der High-End-Schiene halt relativ viele Kerne haben. Ne? Üblicherweise hat man so im Desktop-PC oder Notebook so 2 oder 4 oder vielleicht 6 Kerne, aber das sind halt eben Prozessoren, die so 8, 10, 12 Kerne haben. Und neu bei Skylake X, was dann Intel relativ kurzfristig noch kurz vorm Launch dann angekündigt hat, ist, dass es die auch mit bis zu 18 Kernen im Desktop geben wird. Okay. Und das ist eigentlich eine Sache, die bisher immer in großen Servern vorbehalten war. Ne? Da gab es schon viel länger
Prozessoren. Also 18 echte Kerne,
18 nicht echte,
Hyper-Threading.
Nee, das kommt ja nochmal oben drauf. Okay. Ne? Also man hat dann im Task Manager 36 Threads. Das Problem
arbeiten.
Nur ist halt, diese 18 Kerne gibt es noch gar nicht. Die sind bloß angekündigt auf dem Papier.
Mhm. Und deswegen, ich hatte ja auch schon gesagt, Frühgeburt, ne? Also das hat ja wahrscheinlich mit der Konkurrenz zu tun,
richtig,
dass es dieses Schätzchen hier auf dem Tisch liegt. Ne?
Genau, also wie gesagt, es war lange bloß eine Diskussion, so irgendwie es wird ein 10- oder 12-Kerner geben. Und dann hat AMD im Frühjahr seine Ryzen-Prozessoren vorgestellt für den Desktop. Die liegen vom Segment her, sage ich mal, eher ein bisschen tiefer. Ne? Die sind mit bis zu maximal 8 Kernen. Aber auf der CeBIT haben wir erstmals dann Gerüchte gehört aus Quellen, sage ich mal. will ich jetzt nicht hier sagen, wer das uns gesagt hat.
Confidential, das steht nämlich übrigens auf der
CPU. Ja, ne, das drauf, ist ja, weil das eine Test-CPU von Intel ist, die nicht verkauft werden
darf. Das ist schon deshalb, cool, Intel Confidential, ist schon ganz cool.
Und jedenfalls haben wir erfahren, dass das AMD halt mit Hyatt-Prozessoren bringen wird, mit wesentlich mehr als 8 Kernen, also bis zu 16. Und die inzwischen hat AMD das auch offiziell bestätigt, vor ungefähr 1,5 Monaten. Mitte Mai haben sie dann ein Event gemacht und haben gesagt, Ryzen Threadripper werden die heißen. Mhm. Und die werden mit bis zu 16 Kernen antreten. Und da ist natürlich Intel ein bisschen panisch geworden, weil sie wollten halt irgendwie im August oder so, wird gemutmaßt, wollten sie ursprünglich diese Core-X-Prozessoren mit, sage ich mal, 10, 12 Kernen vorstellen. Mhm. Und plötzlich sagt AMD, huhu, guck mal, wir haben hier 16 Kerne. Und das kann natürlich Intel nicht auf sich sitzen lassen. Und deshalb haben sie ihre komplette Planung über den Haufen geschmissen, haben den Launch quasi vorgezogen, also von August jetzt auf, wann war das jetzt? Mitte Juni, Anfang Juli, und bringen aber erstmal nur, sage ich mal, die Prozessoren, die sie eh bringen wollten, ne? Diese mit bis zu 10 Kernen. Mhm. Ne? Und die größeren Varianten mit 12 Kernen kommen erst im August, und diese, sage ich mal, 14, 16, 18 Kerner von Skylake X, die kommen sogar erst im Oktober. Ne? Aber sie mussten halt jetzt irgendwie sagen, wir hängen nicht hinterher.
Klar, logisch. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, am Schwanzvergleich, also so in die Richtung. Aber merkt man das denn an der Hardware? Also während ihr das getestet habt, merkt man, dass das ein Frühschuss gewesen ist?
Zum einen, also normalerweise ist es so, kann ich auch hier sagen, wenn ein Prozessor-Launch ist, dann kriegen wir nur üblicherweise die Prozessoren und Mainboards ungefähr so 2, 3, 4 Wochen vorher. Mhm. Damit wir halt pünktlich, wenn das sogenannte NDA, also dieser Stichtag ist, wann wir berichten dürfen, fällt, dass wir eben dann
Benchmarks und so weiter veröffentlichen
online können. Berichten können und so weiter. So, und das hat Intel die letzten Jahre immer perfekt eingehalten. Da hatten wir nie Probleme, immer genug Zeit. Das war bei AMD zum Beispiel nicht immer so. Zum Beispiel bei Ryzen hatten wir, glaube ich, 3 Tage vor Launch die CPU erst aus den USA direkt bekommen. Das war halt eine Wochenendaktion. Ne? Mhm. Und hier war es jetzt so, dass Intel die offizielle Test-Samples nur an ausgewählte US-Medien geschickt hat. Und in Deutschland hat zum Beispiel gar keiner zum Launch-Termin Test-Samples gehabt.
Das heißt, ihr habt dann von den amerikanischen Medien die Benchmarks schon vorgekoffert gekriegt?
Wir haben gesehen, was dann online berichtet wurde. Ja, wir konnten halt selber keine eigenen Werte veröffentlichen. Ne? Wir haben die CPU erst 3 Tage nach diesem, sage ich mal, Stichtag
bekommen. Also nach dem internationalen NDA.
Genau, gekriegt. Und das ist eigentlich eine Sache, wie gesagt, das finde ich irgendwo, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist halt irgendwie komisch, weil Intel auf der Computex, die ja Anfang Juni schon stattgefunden hatte, diese Prozessoren an die Overclocker in, sage ich mal, zig Stückzahlen verteilt hat, also 10er Stückzahlen. Und für die Presse aber nur, sage ich mal, eine homöopathische Dosis und nur ausgewählte Medien und so weiter, da ist, das finde ich, macht halt einen schlechten Eindruck. Ne? Das zeigt halt so, als hätten sie was zu verbergen.
Ja, verstehe schon. Ja, und haben sie denn nur was zu verbergen?
Also die Prozessoren, ich fange erstmal mit dem Positiven an, also die Prozessoren an sich sind okay. Mhm. Sie sind deutlich schneller getaktet als die Vorgänger, haben für den gleichen Preis 2 Kerne mehr, kann man so im Schnitt sagen. Ne? Also der 10-Kerner kostet so viel wie vorher der 8-Kerner.
Wie viel ist das?
Der kostet jetzt 1.000 Euro, der Core i9-7900X.
Ah ja, okay.
Und dafür kriegt man halt jetzt 10 Kerne statt 8 Kerne, und die sind nochmal ungefähr 20% schneller getaktet. Also das merkt man schon. Das ist halt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, eigentlich der schnellste Desktop-Prozessor, den wir bisher hatten.
Ist das sozusagen auch das Top-Desktop-Modell der 7900X i9 von Intel?
Naja, das ist halt der schnellste 10-Kerner, aber wie gesagt, das soll ja noch die 18-Kerner und die anderen kommen.
Ja, genau. Ich meine,
derzeit ist es jetzt der schnellste, den man jetzt kaufen kann. Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht.
Ich klaue mir den hier mal.
Sind halt die schnellsten Prozessoren. Ansonsten haben sie für 4 DDR4 Speicherkanäle, haben also die Speichergeschwindigkeit, haben sie noch einen Tick erhöht auf 2666. Die Chipsets haben sie ein bisschen modernisiert, wobei der auch keine USB 3.1 Gen 2 mitbringt. Das finde ich auch irgendwie, das gehört eigentlich im Jahr 2017 dazu. Mhm. Ansonsten haben sie halt, also vor allem der 10-Kerner, richtig viel PCIe-Lanes, 44. Also man kann halt mehrere Grafikkarten dranhängen, mehrere PCIe-Express-SSDs schneller. Also da haben sie schon die Plattform noch mal ein bisschen, sag ich mal, verbessert. Das Problem ist aber eben, die Boards sind halbfertig, sage ich mal. Ne?
Ah, also ja,
wir
okay.
hatten mit Abstürzen.
Weil die Hersteller wahrscheinlich zu wenig Zeit
genau, gehabt haben. Genau, ne? Weil die Hersteller haben halt gerechnet damit, irgendwie im August werden die gelauncht und plötzlich hat Intel so 2 Monate vor der Angst gesagt, nee, wir bringen die jetzt doch raus. Mhm. Und da sind die BIOS waren noch extrem unfertig am Anfang. Also falsche Turbostufen, die Powerlimits werden nicht eingehalten, dadurch werden die Prozessoren zu heiß. Ob da alle Energiesparmechanismen funktionieren, wissen wir auch noch nicht. Also wir sind da gerade beim Testen noch. Die Performance ist okay. Manche Tools waren noch nicht ganz fertig. Ja, und wir hatten halt mit Abstürzen zu kämpfen, zum Beispiel bei dem Board jetzt hier. Das ist halt auch ein Testboard, also es ist keins. Was jetzt die Revision wird halt nicht verkauft im Handel, da wurde eine andere dann ausgeliefert. Da lief zum Beispiel, weil das ist ja eigentlich der Kaby Lake X, der Vierkerner, den ich hier mitgebracht habe, der läuft zum Beispiel nicht in dem Board. Ne? Das zeigt ja, okay. Halt, da ist eben noch nicht, bitte nicht aufmachen, okay, da sind sorry. Schon Pins verbogen.
Drin. Okay, sorry.
Ja, die sind sehr empfindlich.
Ja, ja, ja. Bisschen, aber das ist jetzt ein MSI.
Das ist ein MSI, ja. Aber wie gesagt, das Board, was wir jetzt hier haben, das ist halt ein Presseboard, ne, noch ein Prototyp, sage ich mal. Mhm. Und die im Handel sind, sollen dieses Problem nicht haben. Deshalb wäre das jetzt unfair,
sollen.
Irgendwie zu sagen, ja.
Okay, aber wir sehen.
Aus, ne? Aber man sieht halt, da ist halt einiges im Argen und auch die anderen Tester, wir haben natürlich auch die gelesen, was die Konkurrenz oder ne, andere Medien berichten darüber, die hatten die gleichen Probleme klar. Auch. Ne? Und teilweise gab es auch halt Fälle, wo, da weiß ich jetzt nicht, welcher Hersteller das war, eben bei einem Board eben auch der Wechsel von einer Skylake zu einer Kaby Lake X-CPU, kann ich gleich nochmal die Unterschiede erläutern. Und dabei ist halt das Board gestorben.
Ne? Und solche Sachen. Ja, aber ich meine, das mit dem Schnellschuss kann ich verstehen, dass das natürlich für euch nervig ist und natürlich für die Boardhersteller und für die Kundschaft auch. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch ganz schön, dass da wieder im CPU-Markt wieder ein bisschen Konkurrenz drin ist.
Das ne? Ist ja, das muss ich auch sagen, das haben ja auch verschiedene Hersteller bestätigt, die sich jetzt echt, die sich freuen, dass jetzt endlich mal wieder Konkurrenz ist, dass eben auch Intel mal gezwungen ist, eben auch mal nicht nur so, ja, wir machen mal 2 Kerne mehr genau. Oder mal 5% mehr Leistung, sondern wir müssen jetzt auch mal was bringen. Ich finde es halt nur schade, dass es halt auf Kosten der Kundschaft dann halt geht, ne? Wenn dann halt unfertige Sachen rausbringen. Ja, und das war jetzt, um mal nicht nur Intel-Bashing zu machen, das war bei AMD am Anfang auch nicht anders bei Ryzen. Also AMD hat so im Monatsrhythmus komplett neue BIOS gebracht, diese sogenannten AGESA nennt sich das Version, wo sie die Speicherkompatibilität extrem verbessern mussten. Sie hatten am Anfang ein paar Bugs, wo sich Prozessoren dann auch abgestürzt sind und solche Sachen. Das hat sich inzwischen gebessert, inzwischen ist die Plattform ausgereifter, aber das sind halt alles so Dinge, wo da wird halt eben dann der eine Monat Test nochmal eingespart und dann lieber, wir sind jetzt einen Monat früher als die Konkurrenz. Und das ist halt eigentlich so eine Sache, das ist halt eher dann die, sag ich mal, die Kehrseite der Medaille. Ne?
Aber ich sehe zum Beispiel, dass der Core i7-6900K,
das ist der Vorgänger.
Der Vorgänger, das ist jetzt zum Beispiel bei, ja gut, es ist ein Frame, ne? Aber
ja, das ist Messungenauigkeit.
Bei Ashes of the Singularity in Full HD, dass er da mit 108 Frames, okay. Aber nee, aber er ist auch hier in. Ach nee, das ist im Vergleich zum 7.
Das ist der hier, der 7740 ist der, das ist der Kaby Lake X. Also Intel hat auch als Reaktion auf Ryzen, also bei Intel ist es ja so, muss ich vielleicht mal ein bisschen Hintergrund noch ein bisschen ausholen. Es gibt bei Intel ja 2 Plattformen auf dem Desktop im Prinzip. Ne? Das ist einmal LGA 1151, die sogenannte Mainstream-Plattform, wo man von 35 Euro Celeron bis zum 350 Euro Core i7 Quad-Core, sage ich mal, eine große Bandbreite hat. Das steckt in den meisten Büro-PCs drin, meisten Desktop-PCs. Ist, sage ich mal, die Brot- und Butter-Klasse. Und das High-End-Segment, das wir jetzt hier haben, die neue Plattform 2066, setzt drüber an. Ne? Da ging es bisher immer erst, die hatten bisher immer so 6, 8, 10 Kerne. Jetzt geht es halt von, also die Skylake X-Produktion von 6 bis 18 Kern. Das Problem ist halt.
Aber die gab es vorher schon, die 2066er?
Nein, 2011 okay, V3 war das die Vorgänger. Das sind halt so neue Boards, neue Plattform. 2011 V3, das war halt eine andere Fassung.
Ah ja, ne? Genau, die 2011. Genau. Das ist jetzt 2066er, die jetzt mit diesem Core genau, X.
Eben, und das Problem war, dass für Intel, dass halt bei Ryzen hast du halt die AM4-Plattform und du kannst halt vom langsamen 4-Kerner bis zum schnellen 8-Kerner alles in eine Fassung reinstecken.
Also AMD hat sozusagen aktuell nur eine Plattform.
Richtig, genau. Und Intel hat halt das Problem, dass sie 2 Plattformen haben. Und wenn man halt jetzt eben meinetwegen halt ein super tolles Overclocking-Board haben will, aus der teuren Plattform, dann konnte man da aber keinen günstigen Quad-Core reinsetzen. Also haben sie jetzt diesen Quad-Core, den sie bisher auf 1151 haben, auch auf die neue Plattform verpflanzt. Das sind die sogenannten Kaby Lake X-Prozessoren. Das ist genau auch dieser, der jetzt hier liegt. Mit 4 Kernen. Der Nachteil davon ist aber, dass man damit die Fähigkeiten der Plattform gar nicht ausnutzen kann, weil diese CPU nur 2 Speicherkanäle hat. Man kann also nur die Hälfte der 8 Speicherslots überhaupt bestücken. im Unterschied zu den teureren Skylake-X-Prozessoren mit 6 und mehr Kernen. Und des Weiteren haben die auch nur 16 PCI-Express-Lanes. Also man kann gar nicht die 44 Lanes nutzen. Ne, wenn man jetzt bloß eine Grafikkarte und eine SSD anschließt, ist es egal. Aber wenn man jetzt irgendwie zwei Grafikkarten stecken will und noch zwei schnelle PCI-Express-SSDs, dann muss man irgendeine Kompromisse eingehen.
Ne, also es ist Perlen vor die Säule, ne? Dass man also
genau, es ist eigentlich totaler Schwachsinn, sage ich jetzt einmal so, auf dieser teuren Plattform diesen, sage ich mal, günstigen Quad-Core, der kostet auch 350 Euro oder so, einzusetzen, weil man bezahlt das teure Board und die teuren Fähigkeiten, kann sie aber gar nicht nutzen.
Ja, und ich denke mal, dass die andere Plattform, die günstige Plattform, auch ausgereifter ist, ne? Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass es da
zum Beispiel, große genau, Probleme die ist ja schon seit einem halben Jahr so im Handel, ne? Und das sind halt alles so Dinge, die man dabei beachten muss, die Intel halt eben, weil sie eben, das ist ja keine technische Entscheidung, den Quad-Core da reinzubringen, sondern das ist ja eine reine Marketingentscheidung, um zu sagen, wir müssen in diesem Produktsegment was haben, weil eben die Konkurrenz durch AMD jetzt da ist. Und das ist aber eben aus Kundensicht, verwirrt das ja. Also ganz ehrlich, wie soll man den Kunden erklären, wenn du jetzt den Quad-Core steckst, dann geht aber plötzlich der eine Packslot nicht mehr und dann kannst du bloß noch irgendwie, sind das hier nur noch zwei Lanes und du kannst bloß die Hälfte vom RAM bestücken. Genau. Quatsch, und wenn du es nämlich, wenn du das Handbuch nicht liest und die wenigsten Leute werden Handbuch lesen, bevor sie einen Rechner zusammenbauen, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, wundert sich dann, warum der Rechner nicht bootet oder bloß noch die Hälfte vom RAM erkannt wird oder sonstige Probleme auftreten.
Ich meine, aber apropos Verwirrung, also die ganze Intel-Nomenklatur, also erstmal, sehe ich richtig, dass Intel tatsächlich 2-Kerner, 4-Kerner, 6-Kerner, 8-Kerner, 10-Kerner alle im Angebot hat aktuell? Also dass die sozusagen so eine Bandbreite an Kernen haben. Und dann geht natürlich die der Takt, wie ist da so die Bandbreite zwischen.
Da gibt, na, das kommt darauf an, wie groß du das ansetzt. Wenn du jetzt die Notebooks zum Beispiel noch mit reinsetzt, sollte man ja auch, weil die auch als Core-i-Prozessoren vermarktet werden, ja auch technisch vom Rechenkern her das gleiche sind.
Also die
da geht es ja von Celeron irgendwo von, so knapp über ein Gigahertz los, die sparsamsten, die irgendwie so die 3-5 Watt oder so. 5 Watt TTP geht es ja los.
Genau, das weißt du
besser. Und das geht halt hoch bis zu den jetzt 10 Kerner mit 140 Watt TTP. Und ich sag dir, der 18 Kerner, der wird nicht nur 140 Watt haben, der wird eher sowas mindestens 160, 180, vielleicht auch 200 Watt haben. Wissen wir nicht. Das ist ja auch das Problem, wenn man dann die Tabelle im Heft sich anschaut, dann gibt es nämlich ja auch zwei Spalten, wo dann bei gewissen Prozessoren keine Angabe steht, weil Intel weder die Taktfrequenzen verraten hat, noch die Thermal Design Power von diesen Prozessoren, die halt erst im August oder Oktober kommen. Das liegt natürlich daran, dass sie natürlich warten, bis AMD seinen Threadripper rausgebracht hat, um zu gucken, wie viel Takt haben die und wie viel Leistungsaufnahme.
Aber die Preise haben sie schon, ne?
Also ja, die Preise stehen da schon da. Man kann die Dinger auch schon vorbestellen.
2370 Euro.
Genau, das sind halt die Preise, die zum Stand, es kann jetzt sein, dass sie es schon wieder geändert haben, ne? Gibt immer Währungskursspekulationen und so weiter. Das waren halt die Preise, wie man sie jetzt vorbestellen kann bei gewissen Online-Shops. Aber wie gesagt, vor Oktober werden die eh nicht ausgeliefert. Ne? Also das ist jetzt quasi, wie sagt man das schon, die Katze im Sack kaufen. Ne?
Aber worauf ich hinaus wollte, also die haben halt wirklich eine große Bandbreite,
genau,
aber die Nomenklatur ergibt für mich überhaupt keinen
Sinn.
Richtig,
das ist ja auch, also ich sage, das ist Absicht.
Ja.
Und zwar ist es ja so, um mal ein Beispiel mit Notebooks zu bringen, es gibt halt irgendwelche Notebooks Core i7, das sind halt Dual-Cores mit 15 Watt Thermal Design Power. Und genauso gibt es halt hier den 10-Kerner. Gut, der 10-Kerner ist jetzt ein Core i9, aber es gibt halt einen 8-Kerner, einen Core i7. Der hat halt 140 Watt und 8 Kerne.
Und eine
viel höhere Taktfrequenz.
Und beide heißen
i7. Hat halt auch die weiß ich nicht, 8- oder 10-fache Performance. Oder, ne? Und das Problem ist, man kann, also das Core i7, das gibt halt schon eine gewisse Produktschaffung wieder. Also wie gesagt, ein Core i7 ist teurer als ein Core i3 oder ein Core i5. Aber man kann daraus nicht ablesen, ist jetzt unbedingt schneller, weil zum Beispiel, um jetzt mal einen Vergleich zu bringen, irgend so ein Core i3 fürs Notebook ist langsamer als ein Celeron für einen Desktop, weil der einfach niedriger getaktet ist, bei gleicher Kernanzahl. Ne? Man kann also nicht absolut sagen, Core i7 ist immer schneller als ein Core i3 oder Core i5, weil es hängt von der Plattform ab. Ist es jetzt die High-End-Plattform, ist es die Mainstream-Plattform, ist es ein Notebook-Prozessor, die ja auch in Desktop-Rechnern teilweise drinstecken, ich sage nur Intel NUC, da stecken ja Mobilprozessoren drin.
Der heißt ja nicht i, oder heißt er auch i?
Das sind Core i7 und Core i3 und Core i5, die da drinstecken, sind aber ganz normale Notebook-Prozessoren, aber eben haben nichts mit den Desktop-Core i7s zu tun. Und das sind halt alles so Dinge, wo der normale Mensch, der jetzt im Mediamarkt vor dem Rechner steht,
genau,
wo der
Core i7 draufsteht,
das, kann das halt überhaupt Beispiel. Nicht einschätzen. Es ist ja auch nicht so. Man kann ja nicht mal sagen, irgendwie ein Core i3 ist ein Dual-Core, ein Core i5 ist ein Quad-Core genau. Und ein Core i7 ist ein Quad-Core mit Hyper-Threading. Das stimmt ja auch nicht. Das ist ja, wie gesagt, im Notebook wieder Markt komplett anders.
Also ich hatte das neulich. Ich stand irgendwie im Saturn und habe mir Notebooks angeguckt und habe dann gedacht, ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ob das Ding jetzt schneller ist als das, weil ich mit den Namen überhaupt nichts anfangen kann. Und wenn du die googelst, dann findest du, ja gut, dann finde ich vielleicht die Spezifikationen, aber dann muss ich erstmal gucken, aha, so und so viele Kerne, so und so viel Taktfrequenz. Gibt es irgendwie so eine Tabelle oder so?
Die einzige Klassifizierung, die du eigentlich noch hast, sind die Buchstaben, die dahinter in der Modellnummer drin hängen. Da hängt immer noch ein Buchstabe dahinter. Also in dem Fall ist ein i7 und dann was
ist ich. Das ist ein Core X, also ein X genau. Ist dahin. X ist immer Extreme Overclocking oder so.
Also das bei den Notebooks geht es los, da steckt ein Y drin in der Nummer dann hinten. Die findet man üblicherweise nur bei der Notebook-Beschreibung halt nicht. Da steht, das hat ein Core i5 und ein i7. Und die konkrete Modellnummer, die das Wichtige wäre, die steht nicht drin. Da geht es bei Y los, dann kommen die normalen Notebook-Prozessoren, das sind die mit U's. Dann kommen die Quad-Cores für Notebooks. Die haben ein H oder ein HQ. Dann kommen die Desktop-Prozessoren. Die haben, gar keinen Buchstaben.
Oder X halt hier.
Oder in dem X Fall. Oder dann der K, weil
übertaktbar. Die sind übertaktbar. Die X, dann gibt es ja noch die S&T-Varianten. Das sind die mit geringerer Thermal Design Power. Die haben also niedrigeren Takt. Das sind die für All-in-One-PCs und so weiter gedacht sind. Aber wie gesagt, das ist ja auch schon wieder total,
und das kann sich da eh keiner merken. Spezialwand wie HK, das ist dann ein Notebook-Quad-Core, aber mit Übertakten.
Genau, ich habe einen i5-2500K, der schon
Der ist älter übertakt. Ist.
Genau, den habe ich auch. Das K bedeutet, dass der Multiplikator...
Genau, der ist zum Übertakten.
K wie Übertakten.
Und das gibt es auch noch, diese K-Prozessoren, oder ist das schon wieder...
Die gibt es auch noch. Und wie gesagt, diese X-Prozessoren sind auch alle übertaktbar. Das...
Ein X sieht auch fast aus wie ein K, kann man sich ganz einfach merken.
Aber wie gesagt, es ist egal, von welcher Seite man anfängt, da eine Logik reinzubringen. Es gibt keine Logik aus meiner Sicht.
Du findest immer mindestens eine Ausnahme,
wo noch irgendwas... Genau, es gibt zum Beispiel, auf dem Desktop ist es immer so, es gibt eigentlich sind alle Core i5 für einen Desktop Quad-Cores. Aber es gibt einen Core i5, der ein Dual-Core ist. Und da hat es damit zu tun, für die Profi-Systeme, also für die Business-Rechner, wie Pro diese Fernwartungsgeschichte und so weiter, schaltet Intel im vollen Umfang nur bei... bestimmten Prozessoren frei und damit das eben nicht, damit du eben den Core i5 kaufst, ist es halt bei Core i5 frei, aber es gibt halt eben auch Firmen, die halt nur einen Dual-Core haben wollen und dafür gibt es halt immer diese eine Ausnahme oder gab es zumindest lange Jahre. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch bei der aktuellen Generation da ist. Es ist jedenfalls, es gibt keine Logik und wenn man...
Und wenn man eine hat, dann ist es spätestens mit dem nächsten Prozessor weg. Es war zum Beispiel so, dass alles, was... Also es gab zum Beispiel keine i3 und i5 Quad-Cores für lange Zeit im Notebook. Seit der letzten Generation gibt es auch i5 als Quad-Core. Sonst waren es immer Dual-Cores.
Also rufen wir...
Dafür ist da dann Hyper-Threading abgeschaltet, was wenn i7 Quad-Cores dann wieder da ist. Und so.
Ich rufe euch dann immer an, wenn ich dann
da stehe. Wie gesagt, es gibt halt Listen und Tabellen und auch arcintel.com, das ist halt eine Seite von Intel, quasi Produktdatenbank von Intel, wo man halt auch quasi die Nummer eingeben kann und dann spuckt der alles aus. Aber wenn man das halt nicht lesen kann und nicht weiß, wie jetzt Cache einzuschätzen ist oder welche Features jetzt was bedeuten, weil das teilweise
sehr kryptisch ist. Ich kann das schon lesen, aber es ist schon sehr zeitaufwendig.
Ja, aber du weißt halt auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leser jetzt wissen, was AES, VT, VTD und der Unterschied dazwischen ist. Ne? Also nur mal ein paar kryptische Bezeichnungen reinzuwerfen.
Was vor allen Dingen auch schwierig abzuschätzen ist, wie sind die eigenen Anforderungen?
Was
benutze ich an Software und macht es Sinn, mir einen 10-Kerner zu kaufen? Profitiere ich wirklich davon? Oder,
also gut, da geben wir immer einen CT-Hinweis. Also die Pi mal Daumen-Regel kann ich sagen. Also wenn du jetzt nur Office machen willst und nur ein bisschen rumsurfen willst, dann reicht ein Dual-Core aus. Wenn du jetzt schon ein bisschen mehr Bildbearbeitung machen willst, ab und zu mal ein Video codieren oder spielen willst, klar ein Quad-Core. Ne? Und wenn du dann richtig irgendwie Blender irgendwie über mehrere Stunden oder Rendering mit Cinema 4D und so weiter, dann kannst du eigentlich nicht genug Kerne haben.
Aber ich denke, das ist auch im Moment so, aber ich glaube, dass die Zukunft so ist, dass auch die Spiele
multithreadeter werden. Ja, natürlich. Also, wir haben ja auch hier schon die Spiele-Benchmarks drin, wo man ja auch sieht, dass das zum Beispiel hier bei Ashes of Singularity der 8-Kerner hier und der 10-Kerner sich von den Quad-Cores doch absetzen kann. Ne? Aber trotzdem ist es immer noch absolut flüssig spielbar. Also es kommt jetzt, du hast recht. Es gibt jetzt die ersten Spiele, wo auch mehr als 4 Kerne genutzt werden. Aber trotzdem heißt das noch nicht, dass du jetzt für einen Gaming-PC unbedingt mehr als 4 Kerne kaufen musst. Weil da kann ich wieder das Gegenbeispiel bringen, die Steam-Umfrage. Mhm. Steam macht ja immer eine Hardware-Umfrage unter den Nutzern. Und da haben 50% der Leute noch einen Dual-Core, allein wegen den Notebooks. Ne? Und deshalb Spieleentwickler werden immer noch darauf schauen, dass zumindest, sage ich mal, jetzt nicht die Top-Titel, ne, die Top-Shooter oder so in 4K-Auflösung, die werden schon mehr als 4 Kerne brauchen oder 4 Kerne. Aber sage ich mal, die Großzahl der Spiele werden auch auf dem Dual-Core noch problemlos laufen. Ne? Aber klar, für die Zukunft muss man sich auch überlegen, ne? Ob man noch einen Core i5 holt oder ob man nicht dann doch lieber einen Ryzen nimmt, wo man fürs gleiche Geld einen Quad-Core mit SMT kriegt, also noch quasi die vier logischen Kerne oben drauf kriegt.
Ja, dann haben wir jetzt ja alle Unklarheiten geklärt.
Genau.
Alle Karten besser.
Alles weitere steht in
CD. Und dann kann ich gleich, also Überleitungen sind ja immer total bescheuert, genau. Aber auch eine Überleitung aus dem Elektrofachmarkt, dass da auf einmal ganz viele Microsoft Surface-Dinger standen.
Ja, die haben übrigens auch Prozessoren drin.
Die haben auch Prozessoren drin, das ist mir schon klar. Wo ich aber auch die Nomenklatur überhaupt nicht verstanden habe. Es gibt Surface Pro, es gibt Surface Book, es gibt Surface Laptop und es gibt noch diesen All-in-One
Studio.
Der? Studio, genau. Okay, den kann ich mir merken. Gut. Aber dass der Pro jetzt nichts... Erklär du doch einfach mal. Du hast ja drei dabei.
Ich habe drei dabei. Ich habe mal das, was so mobil gibt, mitgebracht. Also vor ein paar Jahren ging es los, da gab es nur Surface Pro. Das war sozusagen dieses Tablet hier,
Windows-Tablet. Genau.
Seit dem Surface Pro 3 in schönen Seitenverhältnis nicht mehr 16:9, sondern 3:2. Mhm. Das einfach viel mehr Höhe hat und gerade wenn man so ein Tablet einmal hochkant hält, dann sieht man einfach auch in der Seitenbreite deutlich mehr.
Und da ist so ein Stift
auch. Genau, da ist ein Stift mit bei, der funktioniert, das ist jetzt auch der ist auch mitgeliefert. Also beim alten, beim Vierer wurde mitgeliefert, beim Fünfer wurde jetzt einfach wegrationalisiert.
Und sorry, das heißt nochmal
Surface Pro. Das ist das Surface Pro 4. Genau. Kann man mit so einem Ständer hier aufstellen, einfach entweder zum Angucken oder wenn man dann sich die optionale Tastatur noch dazu kauft, die klackt hier einfach magnetisch dran und dann kann man das Ding auch wie ein Notebook benutzen. Mit den Einschränkungen, dass der Ständer hinten so ein bisschen dann, wenn man zum Beispiel auf dem Schoß hat, dann muss der Ständer ein bisschen weiter vorne sein, das ist dann ein bisschen
ergonomisch. Und dass die Tastatur sich so durchbiegt, ne?
Das ist die ist aber schon relativ fest. Also da gab es am Anfang, gerade weil auch dann viele Konkurrenzgeräte zu dieser Klasse kamen, da gab es schon viel anderes. Mhm. Das ist schon relativ gut, was es da gibt. Wie gesagt, man kann es benutzen, man hat Tastatur, Maus, alles dabei. Man hat den Stift auch nochmal, man hat einen Touch, was man gerne hätte.
Genau, das ist schon mal, also ist das jetzt schon das neueste?
Nein, das ist das Vierer. Es sieht aber genauso aus wie das andere. Die Kanten sind ein bisschen runder geworden, aber es hat vorne immer noch eine große schwarze Scheibe. Da hat sich an der Größe nichts geändert. Mhm. Das Innenleben wurde ein bisschen aufgemöbelt auf aktuelle Prozessorgeneration.
Und das aktuelle heißt aber nicht Pro 5, sondern es heißt dann
es einfach Pro. Es heißt nur Pro. Noch Pro. Pro oder ich glaube 2017 manchmal auch noch genannt.
Ah, ja, einfach. Okay.
Für die jährliche Iteration. Aber wie gesagt, ein Fünfer hätte man vielleicht noch mit einer größeren irgendwie Innovation oder Neuerung in Verbindung gebracht und haben sie gesagt, das ist einfach Surface Pro.
Ah ja,
gut. Das gibt es nur noch eines sozusagen. Das hatte eine andere Firma, die auch silberne Geräte herstellt, auch schon so lange gemacht. Ja. Genau diese da. Gut, das, wie gesagt, das war der Anfang. Danach kamen dann mal, hat Microsoft gesagt, gut, wir wollen auch mal was in Richtung Notebook machen. Dann kam noch Surface Book.
Ja, das ist das mit dieser charakteristischen...
Genau, das hat diese charakteristische Faltung, dass sie ein bisschen damit dann auseinandersteht.
Wozu ist das jetzt eigentlich nochmal gut, diese komische, dieses Gelenk?
Es sieht anders aus, das ist Design. Die Tasten konnten rausstehen, die mussten nicht wie bei allen anderen Notebooks, zum Beispiel, wie man sie bei MacBooks sieht, in so eine kleine Kuhle versenkt werden.
Ach so.
Sondern sie konnten einfach noch rausstehen, da haben sie ein bisschen intern noch ein bisschen Bauraum gewonnen. Mhm. Und weil das Display auch wegen dem 3-Slicer ein bisschen höher ist, rollt sich das nach hinten ein bisschen ab und dadurch wird es länger. Das heißt, es kann weniger kippeln, einfach den Hebeleffekt haben sie damit ein bisschen ausgenutzt.
Verstehe ich, ja.
Das Design ist Geschmackssache. Als es rauskam, haben viele gesagt, das sieht ein bisschen nach russischer Weltraumtechnik aus.
Och.
Aber wie gesagt, es funktioniert. Es ist auch mechanisch, da habe ich nie was gehört, dass es irgendwelche Probleme gegeben hätte, dass da irgendwas am Scharnier kaputt gegangen wäre. Die Probleme, die das Teil hat, die sind woanders. Und was es halt auch kann, es hat eine elektromechanische Verriegelung. Das heißt, man drückt ja einen Knopf, dann knackt es einmal und dann kann man das Display immer noch abnehmen, hat ja auch ein Tablet.
Ah ja, genau so war
es. Mit kurzer Laufzeit, weil Großteil vom Akku steckt hier unten drin. Mhm. Aber wie gesagt, man hat es zumindest mal und dann auch noch die Hälfte an Gewicht dabei. Ansonsten kann man es auch verkehrt rum einsetzen und dann mit dem Ding nach außen arbeiten. Der Stift funktioniert genauso, es hat einen Touchscreen genauso, das
ist
alles noch.
Also das ist sozusagen der obere Teil von dem genau. Surface also Pro.
Genau, es ist immer noch ein Tablet, oben alles, also Prozessor und RAM und SSD stecken alles oben drin, sonst würde der Tablet nicht funktionieren. Unten ist hauptsächlich halt dann noch Tastatur, ein paar mehr Anschlüsse und ganz, ganz viel Akku.
Und das ist jetzt auch, also überhaupt nochmal, dass die Leute sich jetzt wundern, warum wir auf einmal über Surface reden, weil da sind nämlich neue Sachen rausgekommen, aber das ist nicht das.
Das ist nicht das, genau. Das wird seit Ende 2015 weiterhin unverändert verkauft, also nicht mal ein Prozessor-Update oder sonst irgendwas, das verkauft Microsoft weiterhin einfach
genau,
so.
Genau, das steht dann nämlich auch noch bei meiner Recherchereise in den Elektrofachmarkt.
Genau, das hat noch die 6. Core-i-Generation. Mhm. Ich hatte das neue Surface Pro, hat die 7.
Und jetzt kommen wir zum neuen
Neues, Gerät. Genau, nämlich das Surface Laptop im Unterschied zum Surface Book. Das ist jetzt wirklich dann ein echter Laptop, da kommt ihr schon auf.
Ich sehe schon die Usability.
Nein, ich habe gerade schwitzige Hände.
Okay. Nee, ich habe das aber auch schon mal, als ich das aufklappen wollte,
genau,
ist nicht so gut.
Das Problem ist an der Sache, oder kein Problem, das ist einfach ein klassischer Laptop, also weiter aufklappen als so sollte man nicht, das geht nur einmal.
Können wir ja einmal hier in die Detailkamera nochmal halten.
Genau. Da haben sie ein paar Sachen dann noch verändert. Also wie gesagt, die Vorgängergeräte waren immer komplett Metall. Hier ist die Handballenablage jetzt aus Alcantara. Mhm. Das ist Mikrofaser.
Alcantara, wer kennt es nicht?
Das ist einfach eine Mikrofaser. Es ist nicht so, wie man es vielleicht kennt, dass es so leicht so samtig ist, sondern es ist schon ein relativ festes Zeug. Mhm. Langzeiterfahrung scheint auch gut gewesen zu sein. Es gab für Surface Pro 4 schon mal so eine optionale Tastatur ran. Das ist nicht mit dieser, wie ich die habe.
Die
ist
war auch, so ein Alcantara mit Alcantara.
Mhm. Genau. Das auch.
Also für die Nurhörer, also das, dieses Note, das ist einfach, sieht eigentlich sieht genauso aus wie ein MacBook, sag ich mal. Also das MacBook ist ja genau daneben.
Es ist halt ein Vollmetallgehäuse. Es genau. hat ein Display aber, mit schwarzem Rand.
Aber und der zwischen auf die sozusagen der Unterteil, da wo die Tastatur eingebaut und ist,
genau.
das ist so ein komisches Stoff. So ein weiches, komisches. Stoff. Eine Mischung aus Stoff und Styropor.
Es fühlt sich jedenfalls deutlich anders an als andere Notebooks. Sonst haben wir dieses kalte Metall üblicherweise. Oder dann, wenn es irgendwann länger gelaufen ist, warmes Metall. Das fühlt sich von der Haptik doch mal deutlich anders an. Ja,
das finde ich eigentlich auch ganz schön, das stimmt.
Und was man jetzt auch da gemacht hat, das gibt es jetzt auch nicht nur in Silber, sondern man kriegt es in vier verschiedenen Farben. Es gibt ein Blau und Rot und noch ein Dunkelgrau. Mhm. Und dann hat jeweils sowohl das Metallgehäuse eine andere Farbe, als auch diese Alcantara-Stoffeinfassung, die hier ist. Der größte Nachteil an dem Gerät ist das mitgelieferte Betriebssystem, nicht weil es Windows 10 ist, sondern weil es Windows 10 S ist. Das ist eine sehr, sehr abgespeckte Variante. Die geht so ein bisschen in die Richtung, was auch Chrome OS hatte. Also nur noch Web-Apps, nur noch sehr, sehr reduziert. Also man kann, das sieht zwar aus wie ein ganz normales Windows, man kann aber keine normalen Anwendungen starten. Also ist zwar auch noch so eine CMD-Exe oder was weiß ich, eine PowerShell oder RecEdit, das ist alles dabei. Wenn man versucht, das zu starten, sagt es aber, nö, das ist eine gesperrte Anwendung, die darfst du nicht starten. Ach. Was noch geht, sind einzige Anwendungen, die man aus dem Windows App Store runterlädt.
Also die, ja, diese App. Ja,
einfach
diese
die klassische App-Geschichte, das sind halt Web-Apps und sonst irgendwas. Ich meine, da gibt es inzwischen auch ein Office für und so weiter. Aber es ist halt nicht das, was man normalerweise von einem Windows gewohnt ist.
Aber das hat ja keine technischen Ursachen, dass es
nein, das
zu langsam wäre.
Nein, das ist einfach eine Marketingentscheidung. Das ist Windows 10 S. Mhm. Microsoft möchte damit in die Richtung gehen, was eben auch mit den Chromebooks passiert ist. Dass sie in den USA sind ja in Schulen oder im Education-Markt ganz groß. Mhm. Und da wollen sie auch mit reingehen. Und sagen, das ist halt unsere Variante, hat halt dann auch den Vorteil, es kommt alles über Windows-Updates an Updates rein, was man haben möchte, oder nur App-Store. Und man hat halt keine Chance, wenn man irgendwas in einen USB-Stick ansteckt, dass da irgendeine komische Exe drauf fährt, die sich selber startet und so weiter. Das ist einfach per se schon mal geblockt.
Ja, gut. Was wäre schön, wenn man das einfach an- und abschalten könnte, ne? Wenn man einfach aus dem Windows-Essen Normales machen könnte.
Kann man machen, geht allerdings nur in eine Richtung. Man kann, wenn man in den Store reingeht, kann man derzeit noch bis zum Jahresende kostenlos auf Windows 10 Pro upgraden. Mhm. Ist das Upgraden klingt jetzt schwieriger, als es ist. Man klickt im Store dann einmal, ja, ich möchte Windows 10 Pro haben, dann macht das Gerät einen Neustart und dann hat man Windows 10 Pro. Mhm. Dann geht auch alles, was vorher ging. Allerdings die ganzen S-Sachen mit der Sicherheit und auch die Manageability, die sie für Schulen eingebaut haben, die geht dann nicht mehr. Man kommt dann vom laufenden System auch nicht mehr zurück. Wenn man Recovery-Image drüber bügelt, dann würde man wieder zurückkommen, aber nicht aus dem laufenden System. Aber wenn man irgendwie selber damit nutzen möchte und auch einfach mal ein paar andere Anwendungen haben möchte oder das Windows-Ökosystem, was man kennt,
ja,
dann sollte man eigentlich das Upgrade auf Pro machen. Mit Windows 10 S gewinnt man da nicht viel.
Aber warum?
Ja, Education-Markt in den USA.
Was kostet das Ding denn im
Raum? Das ist nämlich auch noch der Haken. Für ein Schulnotebook geht es bei 1150 los.
Was heißt Schul? Also muss ich dann wirklich einen Nachweis haben? Dass
nein, das ist ein Notebook für Schüler oder Education-Markt, halt wegen dem Betriebssystem. Mhm. L50 geht's los, das ist dann die nächstgrößere Config, die ich habe, ist 1500 und ich glaube bis 2.3 oder 2.7 geht's hoch dann im Vollausbau.
Für 1100 kriege ich etwa 3 Chromebooks, die ganz gut sind.
Genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen.
Weil auch wenn du nur eins kaufst und nach einem Jahr kaputt ist, weil es runtergefallen ist und noch eins kaufst, dann bist du immer noch.
Also ich kann auch mit dem S-Windows, ich kann da auch nicht mal, sagen wir mal, ein Office installieren.
Nein, du kannst kein Office, kein Photoshop, kein sonst irgendwas, da geht gar nichts. Du kannst auch nicht irgendwelche Billigspielchen runterladen. Also klar, die Webspiele, wenn du auf irgendwelchen Webseiten bist zum Spielen, das geht natürlich.
Ja, und ich glaube,
allerdings auch nur, wenn die unter Edge laufen. Mhm. Edge ist der einzige Browser. Man muss auch Bing als Suchmaschine nutzen. Oh Gott. Wenn es im Windows Store einen anderen Browser gäbe, könnte man den wohl nutzen, aber selber mal einen Firefox runterladen oder sowas geht nicht. Oder
Chrome. Und ich glaube, Firefox ist nicht im Microsoft Store.
Auch Chrome ist nicht da drin.
Komisch eigentlich. Ne?
Das ist sehr seltsam, genau.
Wie das die EU-Kommission wohl findet.
Ja, genau.
Ja, es ist auch momentan das einzige Gerät. Ich meine, bei den Chromebooks war es damals so, es gab von Google das Chromebook Pixel, das war auch so ein teures Edelteil, auch in dieser Preisklasse. Aber das, was man eigentlich unter Chromebook kennt, sind halt diese kleinen, sozusagen, ich sag mal, Netbook-Verschnitte, genau. 11 Zoll, 12 Zoll Display, die dann für 200 bis 300 Euro verkauft werden.
Ja.
davon habe ich bislang noch nichts gesehen. In den USA gibt es ein paar Ankündigungen von Geräten, HP, Dell und so weiter. Die haben auch bislang halt als Chromebook schon solche günstigen Geräte im Education-Markt. Für Deutschland habe ich bislang keine gesehen.
Ja, krass. Aber du hast gesagt, man kann bis Ende des Jahres dann nochmal auf dem
Windows 10
Pro updaten. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich dieses Ding habe und dann kommt eine neue Windows-Version? Dann weiß ich ja nicht, ob der Upgrade-Path
das auch... Das geht. Intern sind diese völlig identisch. Das ist bloß irgendwo intern halt ein Schalter irgendwo gesetzt. Mhm. Ich bin ein 10S oder ich bin ein Pro oder ein Home. Das ist dann einfach egal. Die neue Windows-Version, die dann kommt, also jetzt im Herbst dann das Fall Creators Update oder sowas, die geht drüber, die gilt ja für alle Windows 10-Versionen. Es ist ja trotzdem ein Windows
10. Ja gut, 10. Aber wenn ich, gut, aber trotzdem natürlich blöd, wenn ich aus irgendwelchen Gründen im nächsten Jahr ein komplettes...
Die Lizenz ist sowieso mit deinem Microsoft-Konto oder dem Gerät verknüpft. Das ist egal. Das heißt, auch wenn du es wieder herstellst, kannst du es dann auch einmal gemacht
haben. Ah, okay. Ja,
das gut. Ist so wie früher, auch wenn du Windows 8.1 hattest, einmal das Upgrade auf 10 gemacht hast, ist das ja auch mit dem Rechner verknüpft und kannst du danach auch jederzeit dann wieder installieren. Das okay. Geht alles.
Weil ich finde das nämlich sonst hardwaremäßig wirklich sehr charmant. Also die Tastatur ist gut und das fühlt sich echt angenehm
Optik
an.
Optik und Haptik, da gibt es nichts dran auszusetzen, genau. Es hat einen tollen Bildschirm,
auch
in diesem tollen 3:2-Format von der Höhe her.
Mhm.
Was mich ein bisschen stört, was abgespeckt haben, kein SD-Kartenleser. Das wird inzwischen alle bei teuren Notebooks irgendwie so ein bisschen Mode. Das finde ich doof.
Obwohl das hier ja so aussieht.
Als das sind die WLAN-Antennen. Beim Vollmetallgehäuse müssen die das WLAN muss ja irgendwo rein und rauskommen.
Also hier ist so ein.
Kannst auch mal die Kamera halten.
Können wir einfach mal angucken hier. Kann man das sehen? Hier ist so ein das Ding. Das ist
ins Gehäuse eingearbeitet.
Was aussieht, als wäre da, als könnte da ein SD-Karten-Slot
mal drunter gewesen sein. Ist auf beiden Seiten, aber.
Ja, okay. Ich dachte erst, es wäre ein SIM-Karten-Slot.
Nee, und also wir haben das Gehäuse.
Was ist das?
Das ist Netzteil oder der Dock-Connector. Das ist sozusagen die Typ-C-Buchse im Proprietär von Microsoft. Das haben alle Surface-Geräte.
Und schwer ist es, oder? Ich habe das
ist ein Gefühl, gutes Gefühl.
Nee, es ist aber über ein Kilo.
Ich muss nachschauen, was es genau hat. Ich habe es aber auch irgendwo zwischen 1 und 1,3 im Kopf.
Ja, sowas, ja. Ja, gut, okay.
Ansonsten, Laufzeit ist über 10 Stunden, was ich gemessen habe. Da gibt es nichts dran auszusetzen.
Und was ist da, kannst du aus dem Kopf sagen, was da für ein Prozessor ist?
Ein i5, Doppelkern.
Ja, aber du hast die Zahl, weiß natürlich keiner. Aber nur ein Dual-Core.
Das ist ein Dual-Core.
Mit Hyper-Threading.
Das ist die klassische Notebook-Klasse.
1,25 Kilo.
1,25 Kilo.
Ah, das und ist Laufzeit schon so für.
Bis zu? 17 Stunden,
oder? Knapp 17 Stunden.
Ja, nicht von knapp 17 Stunden.
Für die Hörer, Christian guckt es gerade aus in der aktuellen Cetena. Aber ich meine, ich muss sagen, also die Testkonfiguration, die wir getestet haben, kostet 1450 Euro. Und Doppelkern mit 2,5 Gigahertz, so richtig.
Das ist das, was bei Notebooks aber üblich ist. Also viel mehr bei Notebook kriegt man nicht. Wenn man mehr will, ein Quad-Core-Notebook, dann ist man definitiv auf dieser Klasse raus, was man an dünnen, leichten für unterwegs Geräte hat. Dann ist man bei den Geräten mindestens bei 2 Kilo und ist dann mindestens auf 15 Zoll.
Ah, okay, ja gut, das hatte ich gar nicht. Das ist nämlich das Problem, dass ich das wegen dieser ganzen Bezeichnung gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe immer gedacht, dass auch das MacBook Pro, dass das Quad-Cores sind.
Im 15 Zoller ja, im 13 Zoller nein.
Okay, siehst du, hast du mir jetzt schon mal...
Also ab 15 Zoll aufwärts, da gibt es das dann. Mhm. Also auch in dünnen Leuchten. Es gibt auch XPS 15 noch von Dell und ein paar andere Geräte, auch noch in der Pleiß- und Edelklasse. Das ist alles nicht das Thema, wo dann Quad-Cores drin sind. Aber wie gesagt, 13 Zoll, 14 Zoll oder diese Größenklasse, da ist Doppelkern der Usus.
Und ich finde diese 13 Zoll, ich sag mal, das ist ja Ultrabook.
Das ist das, was früher mal Ultrabook, das ist ein Marktwert von Intel. Da inzwischen sind alle so dünn
aber
und flach.
Es
gibt die halt inzwischen klein. Nur von mit Plastikgehäuse und dann bei Edler mit Vollmetallgehäuse, aber das ist... Richtig dicke Notebook gibt es nicht.
Aber mit so einem 2,5 Gigahertz Dual-Core, kann ich damit gut Videoschnitt machen?
Das geht, das ist kein Problem. 4K? Der Turbo-Takt geht ja noch hoch bis 3,5, 3,6, ich weiß nicht, was bei dem Modell ist. Die gehen teilweise bis 4 Gigahertz hoch, das ist kein Problem. Mhm. Das ist eher das Problem mit RAM oder SSD-Platz. Also RAM gibt es 8 Video, oder 16.
Also Videoschnitt an sich ist ja auch kein Ding, weil man schneidet ja nur vor und das Codieren wird ja dann sowieso über die Quicksync-Einheit im Idealfall gemacht.
Ja, klar.
Und dann geht das auch mit dem Dual-Core. Aber wenn man jetzt wirklich, sag ich mal, professionell irgendwie 4K-Videos schneiden will, ne, mit Transparenz und Hintergrund einfügen und so weiter, da möchte man dann schon ein bisschen mehr haben als so ein Notebook.
Gerade fürs Live-Preview, da möchte man aber auch viel Speicherplatz haben für die ganze Sache. Ich meine, da sind 256 SSD drin bei 4K-Video. Ich weiß nicht, wie viele Minuten die voll ist, aber viel ist es nicht.
Und die ist wahrscheinlich auch nicht selbst austauschbar, ne?
Das ist alles aufgelötet, genau. Da kann man gar nichts machen. Das ist auch noch eine Sache bei diesem Notebook, was aufgefallen ist. iFixit, die kann man vielleicht von iPhone zerlegen oder MacBook zerlegen, haben das auch zerlegt.
Ach ja,
dieses Gerät kriegt man nicht zerstörungsfrei auf, weil diese Handballenablage ist aufgeklebt, der Stoff. Drunter ist noch so ein Blechschild zur Abschirmung, elektromagnetisch, weil sonst hat man das Metall zur Abschirmung. Das ist da. Und das ist festgeschweißt am unteren Rahmen. Also keine Chance. Und selbst wenn man drin ist, RAM ist aufgelötet, Prozessor ist aufgelötet, SSD ist aufgelötet.
Also nicht mal Microsoft könnte das reparieren.
Ich weiß nicht, wie die es reparieren, oder einfach nur austauschen.
Wegschmeißen.
Wahrscheinlich machen sie es wie Apple, die auch ihre Zulieferer angewiesen haben oder die Reparaturdienstleister schreddert die Dinger einfach. Also die erzählen ja auch den ganzen Tag, sie würden alles recyceln, aber in Wirklichkeit war gerade eine Meldung vor ein paar Tagen, dass sie alles irgendwie schreddern lassen. Wahrscheinlich wird Microsoft das auch
machen. Es kann sein, dass es tatsächlich günstiger ist.
Fürchterlich. Fürchterlich. Aber Schredder, das klingt ein bisschen wie Docker.
Ja. Welche Überleitung? Yes.
Das stimmt sogar. Stimmt sogar ein bisschen.
Preis verdächtig.
ja, da arbeiten wir dran. Nee, sehr interessant, Florian. Aber wie gesagt, Docker. Du hast dich gerade schon darüber beömmelt, dass ich dich jetzt zur Sendung eingeladen habe und das sozusagen anmoderiert habe mit, wir fanden das Thema so scheiße langweilig und deswegen laden wir dich jetzt ein. Aber der
schön
Grund,
hier zu sein.
der Grund war, dass ich wirklich dieses Editorial in der aktuellen CT gelesen habe und da kam so eine Begeisterung und wie soll ich sagen, so eine Neuigkeits- Informationen kamen da für mich raus, dass ich gedacht habe, hä, das finden also diese Coding-Nerds da aus eurem Ressort, die finden das so geil, dass sie dann Editorial drüber schreiben und sagen, dass das irgendwie total was Besonderes ist und dass das Konzept total schwierig zu erklären ist und dass das ist, sowas ist wie Zauberei und so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist schon irgendwie cool, wenn die da so begeistert sind. Aber hier steht sogar drin, dass auch wenn man sich da lange mit beschäftigt hat, dass man trotzdem immer noch nicht verstanden hat, was das so ist, Docker.
Naja, so schlimm ist es nicht. Also man versteht schon, worum es geht. Es war nur so, dass wir im Vorhinein bei der Vorbereitung des Artikels habe ich mit vielen Kollegen gesprochen und wir haben viel untereinander miteinander geredet, wie Docker eigentlich funktioniert und was der Unterschied zwischen zum Beispiel Containern ist und Images, die auf denen die Container bauen, basieren und woraus die einzelnen Images bestehen. Mhm. Bestehen diese Images aus weiteren Images oder bestehen die Images aus einzelnen Schichten?
Musst du mich nicht fragen, du.
Nee, ne? Das sind so Fragen, die wir diskutiert haben und ja. Es gab dann immer wieder unterschiedliche Perspektiven darauf. Und das fand ich sehr spannend. Also natürlich haben wir irgendwie schon verstanden, wie das funktioniert.
Ja.
Aber an manchen Sachen hatte ich dann so das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine perspektivische Unschärfe, was ist ja. Mit diesen Software-Containern. Ich hatte am Anfang auch wenig Ahnung davon. Ich habe dann nur so ein bisschen drum gespielt. Ich war vor einiger Zeit auf einer Konferenz zu einem ähnlichen Thema, wo Docker auch Thema war. Und da habe ich dann schon ein bisschen was gesehen, aber jetzt habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Und es war am Anfang wirklich so ein bisschen, dass ich dachte, huch, das ist jetzt aber ganz neu und ganz was anderes, diese Software-Container, weil die funktionieren. Auf den ersten Blick denkt man so, nanu, das ist ja fast wie Hexerei, weil man gibt ein paar Befehle ein und auf einmal läuft da ein Webdienst. Also man gibt einen Befehl ein und schon läuft auf dem eigenen Server ein Webdienst, ohne dass man irgendwelche Pakete installiert hat oder sonst was.
Also Webdienst heißt sowas wie ein
OwnCloud zum Beispiel.
Apache,
genau, oder ein OwnCloud. Ich kann halt direkt sagen, mach mir mal einen OwnCloud, dann erzeugt er einen OwnCloud-Container und der läuft dann sofort auf meinem Server und dann kann ich OwnCloud benutzen und muss dafür nur einen Befehl eingeben, muss mich nicht informieren, ob ich noch irgendeine Paketquelle brauche oder sonst irgendwelchen Pipapo. Das macht das sehr attraktiv und am Anfang war ich halt noch so ein bisschen irritiert. Nanu, wie passiert das? Wie funktioniert das? Im Lauf der Arbeit an dem Artikel bin ich dann natürlich auch irgendwie da hintergestiegen und die Kollegen einige hatten schon ein bisschen mehr Erfahrung damit, die kannten sich dann schon gut aus. Daher dann auch so ein bisschen die Diskussion. Aber es ist schon ganz spannend. Wir dachten, es ist ein interessantes Thema für den eigenen Heim- und Webserver. Also wenn man irgendwie einen Root-Server hat, weil man eben das Schöne an Docker ist halt, dass Umgebungen sehr leicht reproduzierbar sind. Ich kann mir meinen eigenen Docker-File, nennt sich das. Das ist quasi so eine Bauanleitung für ein Docker-Image, aus dem dann laufenden Container.
Aber nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Das ist, wir reden jetzt, Docker läuft nur unter Linux, ne? Das ist ein reines Linux-Thema.
Ja, naja, also es ist ein primäres Linux-Thema, sagen wir es mal so. Ich kann Docker auch unter macOS benutzen, ich kann es auch unter Windows benutzen, aber das natürliche Territorium von Docker ist eher Linux.
Mhm. Und der Anwendungsfall, du sagst gerade schon, wenn man einen Root-Server hat, ist, keine Ahnung, ich will mir ein WordPress installieren oder so.
Genau.
Oder ist das so trivial?
Es ist ein etwas triviales Beispiel, aber im Prinzip kann ich das machen.
OwnCloud hattest du gesagt.
OwnCloud zum Beispiel. Ich kann mir relativ einfach halt Webdienste erzeugen. Mhm. Klassischerweise installiere ich solche Dienste über Paketmanager zum Beispiel oder schaffe die technischen Grundvoraussetzungen, also installiere meinen Webserver, meinen Datenbankdienst etc. pp. lade dann das Softwarepaket runter und pack's dann in den Root-Ordner von meinem Webserver und hab dann da meine Daten drin.
Also oft ist es auch so, dass man einfach, also ich als Noob, eine ZIP-Datei runterlade, zum Beispiel, ja, sagen wir mal für WordPress, und dann kopiere ich diese ZIP-Datei auf meinen Webserver und dann starte ich irgendwie setup.html auf dem Server und genau. Dann walkt er mich dadurch. Dann genau. Gebe ich irgendwie meine Sachen ein. Weil das wäre nämlich jetzt meine Frage, das ist ja sehr individuell, du musst ja irgendwie deine SQL-Datenbank oder was da eingeben und hast du nicht gesehen und wie viel, also du musst das ja konfigurieren.
Genau, das machst du bei den Docker-Files im Prinzip auch. Also du hast den Teil bis zur spezifischen Einrichtung, also bis du dann bei dem Setup-Assistenten bist, das ist der Teil, wo Docker im Prinzip eingreift, sagen wir mal, oder nützlich ist. Du schreibst dir zum Beispiel einen Docker-File und lädst einen runter mit deinem WordPress, passt den dann entsprechend an. Du gibst Docker dann noch gewisse Umgebungsvariablen mit. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine OwnCloud hast, sagst du dann, ich möchte bitte, dass du an die und die Stelle alle Nutzdaten von OwnCloud wegspeicherst, um diese dann zum Beispiel backuppen zu können. Ich kann dann sagen, speichere mir alle Nutzdaten von OwnCloud an die und die Stelle in irgendeinen Unterordner, dann habe ich da wirklich nur die Nutzdaten aller Container, die ich benutze, die sogenannten Volumes. Und die eigentliche Container-Infrastruktur, OwnCloud-Infrastruktur, die landet dann in irgendeinem Image und das kann ich auch wegwerfen oder es kann auch abstürzen oder sonst was, das ist völlig egal, weil meine Nutzdaten bleiben immer gespeichert und ich kann dann immer wieder neue Container erzeugen. Und das Gute daran ist halt diese Reproduzierbarkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel OwnCloud nutzen möchte, brauche ich vielleicht irgendwie PHP-Erweiterungen, die ich auf meinem Standardsystem nicht installieren will. Oder vielleicht, wenn ich eine etwas exotischere Software habe mit etwas exotischeren Anforderungen, müsste ich halt irgendwie noch externe Paketquellen einbinden oder so, was ich vielleicht nicht unbedingt will bei meinem Root-Server. Dann kann ich mir einfach ein Docker-Image erzeugen oder runterladen, falls es schon eins gibt, also den Docker-File ausführen. Und bekomme dann einen laufenden Container mit dieser fertigen Software drin, die ich dann auch noch entsprechend konfigurieren kann.
Ja, du musst diese notwendigen Sachen, sagen wir mal,
Image-Abhängigkeiten hieß oder sowas.
Genau, was früher so, ja, es ist, also klassische Paketmanager wird man nicht los, aber im Prinzip, ja, du hast dann im Prinzip hast halt eben diesen Software-Container, da läuft dann eben dieser Prozess drin und da sind alle notwendigen Bibliotheksabhängigkeiten.
Also sozusagen drin. Alle unveränderlichen Bestandteile sind in diesem Docker-Image drin,
genau.
Und nur die Sachen, die ich verändert habe, da wo
genau.
Irgendwelche Daten,
die sind in den Volumes gespeichert, die sind davon getrennt. Diese Trennung macht das dann ziemlich flexibel, weil ich einfach sagen kann, oh, das neue OwnCloud ist draußen, ich erzeuge mein Image neu und starte den Container neu und dann habe ich automatisch die neueste OwnCloud-Version, ohne dass ich eine ZIP-Datei runterladen muss, etc. pp. Mhm. Das ist im Prinzip dann ein Befehl.
Und diese Docker-Dateien, kommen die direkt von den Softwareentwicklern oder machen das andere Leute?
Also die Docker-Files machen andere Leute oder auch Softwareentwickler, das variiert. Von Docker selber gibt es sogenannte Official Repositories für sehr populäre Dienste. Also es gibt zum Beispiel für Apache ein Official Repository, da ist dann ein offizieller Docker-File drin. Mhm. Den kann ich runterladen und ausführen, bekomme dann ein Docker-Image mit Apache, das auch vom Docker-Team gewartet wird. Aber im Prinzip kann auf dem Docker-Hub, so nennt sich diese zentrale Verwaltungsstelle, wo man die ganzen Docker-Files findet und auch die Images, jeder seine eigenen Docker-Files hochladen. Da muss man dann immer mal ein bisschen Auge drauf haben.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja...
Es ist so ein bisschen, Wild West teilweise noch, aber wie gesagt, es gibt diese Official Repositories und wenn man Leuten nicht vertraut und ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man sich auch selber recht schnell seine eigenen Dienste so zusammenschreiben, sage ich jetzt mal. Und man kann auch relativ gut komplexe Infrastrukturen damit bauen, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie hier mein CMS, was irgendwie noch 3-4 andere Dienste braucht, irgendwie noch einen Suchserver und einen Datenbankserver etc. Und das kann ich alles mit Docker relativ schnell und einfach zusammenbauen und dann auch wirklich, also wenn ich auf einen anderen Server zum Beispiel umziehe, ziehe ich meine Docker-Files oder meine Docker-Compose-Files. Docker-Compose baut mehrere Images zusammen zu einer Infrastruktur, rüberziehen, einmal durchlaufen lassen und dann habe ich im Prinzip dieselbe Infrastruktur wie vorher
auch. Und das hat keine Nachteile gegenüber einer richtig installierten. Ist das irgendwie, sind da die Plattenzugriffe irgendwie langsamer oder so?
Nö, das hat auch, also performancemäßig macht das kaum einen Unterschied. Das wird man wahrscheinlich nicht nachweisen können, dass da irgendwas Relevantes ein Unterschied ist. Es ist ein bisschen eine Abwägung, was Kosten-Nutzen angeht. Also wenn ich sage, ich will eh nur ein WordPress installieren auf meinem kleinen, muckeligen Webserver, auf dem sonst auch nichts läuft, dann ist es fraglich, ob es sich lohnt, da Docker zu installieren und dann das WordPress darüber zu starten, das dann irgendwie alles auseinander zu dividieren. Wenn ich mehr machen möchte, lohnt es sich wahrscheinlich schon eher.
Aber ich meine, man kann doch einfach auf meinem Linux-System mal einfach apt-get install irgendwas und dann installiert er das.
Das kannst du natürlich auch machen. Da hast du dann eben eine schnelle, einfache Lösung, aber du müsstest eventuell externe Paketquellen einbinden, musst darauf vertrauen, dass die wirklich sicher sind. Mhm. Und du hast bei Docker auch noch eine gewisse Abschottung der einzelnen Prozesse. Das heißt, Prozesse laufen von den normalen Systemprozessen abgetrennt. So dass man nicht ohne weiteres ein System übernehmen könnte, wenn man in einen Docker-Container eingebaut
ist. Ich glaube, das Docker kommt das nicht auch aus der Cloud-Ecke?
Das kommt auch eher aus der Cloud-Ecke.
Auf einem Server eben verschiedene Nutzer, zum Beispiel wie bei Amazon. Ne? Die haben ja viele Server, aber die lassen halt ganz viele unterschiedliche Nutzer eben parallel ihre Dienste. Kannst ja bei Amazon Rechenzeit kaufen im Prinzip.
Aber ich dachte immer, das wären dann eher so virtuelle Maschinen oder
auch,
so.
Die da aber auch, das ist halt ein anderes Konzept dafür.
Genau, also so ein ähnliches Konzept, genau. Mhm. Nicht ganz dasselbe. Was bei Docker auch sehr schön ist, das behandeln wir jetzt aber weniger, ist auch Skalierbarkeit. Also ich kann jetzt sagen, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Großteil, ich bin jetzt mal wegen einem Online-Shop, ich brauche 90% des Jahres brauche ich irgendwie 100 Instanzen meines Webservers, um Anfragen abzuarbeiten. Aber wenn die Feiertage kommen, dann habe ich mal eben den 10- bis 100-fachen Kundendurchsatz. Dementsprechend brauche ich auch mehr Webserver-Instanzen. Kann dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt mehr und meinem Cloud-Provider sagen, mach mir mal bitte 1000-mal so viele Webserver-Instanzen, dann ist das überhaupt kein Problem. Cool, hinterher schmeiße ich die einfach wieder alle weg, ohne dass irgendjemand weint. Mhm. Und das ist auch ein großer Vorteil. Das kommt bei uns jetzt nicht so wirklich vor, weil natürlich auf dem normalen Heim- und Webserver ist die Skalierung nicht so groß.
Nein, auch wenn Oma und Opa noch drauf zugreifen, ich glaube nicht, dass das
so. Nee, ich glaube, Oma und Opa reißen das auch nicht.
Ja, aber schon ein sehr interessantes Konzept. Wer hat das entwickelt, weißt du das?
Das ist die Firma Docker selber. Also es gibt eine Firma, die Docker heißt und die bieten dieses Produkt an. Es gibt drumherum noch ein ganzes Ökosystem von Zusatzdienstleistungen und Services, die das irgendwie noch erweitern und steuern und die Arbeit damit noch ein bisschen einfacher machen.
Aber es ist Open Source und kostenlos.
Es ist alles Open Source, es ist alles kostenlos, genau. Ich kann mir auch auf diesem Docker-Hub einen kostenlosen Account machen und dort selber meine Docker-Images hochladen und Docker-Files hochladen und sagen, okay, ich habe jetzt hier für mein selbstgeschriebenes CMS zum Beispiel meinen eigenen Docker-File gebaut, dann braucht ihr nicht irgendwelche exotischen Python-Abhängigkeiten installieren oder sowas.
Wie verdienen die ihr Geld?
Die verdienen wie viele Open-Source-Unternehmen mit Service-Dienstleistungen.
Ah, ja.
Also wenn ich jetzt sage, beim Docker-Hub gibt es auch noch ein paar zusätzliche Features, die ich dann bezahlen muss. Also die sagen dann, du willst halt irgendwie Support für das und das haben, dann musst du bezahlen.
Classic. Mhm. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind, glaube ich, ganz gut durch hier. Wir sind ganz gut durch hier.
Wir sind ganz gut durch.
Ja. Nee, wir wollen ja ungefähr immer eine Stunde machen. Und ich glaube, die haben wir jetzt. Aber wir können trotzdem nochmal, ich hatte euch ja beim letzten Mal, hatte ich ja gesagt, dass wir gerade alle so auf dem Drohnenfilm abheben gerade, dass ihr uns doch bitte eure schönsten Drohnenvideos schicken sollt. Und da haben wir ganz viele tolle gekriegt. Zum Beispiel fand ich sehr schön, das ist jetzt zu lang, um das hier zu zeigen, auch von Manuel, der hat ein ganzes Musikvideo mit Drohnen gedreht und das heißt Die Wohngemeinschaft Störgeräusche und das ist wirklich sehr, sehr schön, das Video, also könnt ihr euch auf YouTube angucken und Peter hat tatsächlich Tischtennis auf Surfbrettern gespielt, was sich sehr seltsam anhört, aber wenn man sich das im Video anguckt, was ihr jetzt hier gerade sehen könnt, genau, das hat der alles mit Drohnen gefilmt und das wäre sonst auch gar nicht möglich gewesen, dass man also auf einem See auf zwei Surfbrettern Tischtennis spielt und dann aus so einer sehr interessanten Perspektive sich das angucken kann. Das kann man mit Drohnen machen. Fand ich sehr, sehr cool. Vielen Dank, Peter. Genau, also schickt uns gern weiter Drohnenvideos, schickt uns gern euer Feedback zu Docker oder Surface oder Intel oder
egal was.
Sonst welchen Sachen oder keine Ahnung. Könnt ihr auch, ja. Was ihr uns gerne schicken wollt, an die Adresse uplink@ct.de, die blendet der Kollege, nämlich ja genau, blendet der Kollege schön ein. Dann freuen wir uns jetzt über Mails von euch und wir freuen uns aufs Wochenende und wir freuen euch, dass ihr zugehört und zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.